Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, ob ihr jetzt hier im Saal seid oder auch zu Hause in den Wohnzimmern oder wo immer ihr euch gerade da auch aufhaltet. Was für ein Schatz, den wir in Liedern und in Melodien haben. Vielen Dank, Vicky, für das, was du für heute Morgen da ausgewählt hast. Das öffnet unser Herz, das führt uns ein Stück weit in Anbetung, in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, noch einmal willkommen zu diesem Gottesdienst im Ferienmonat August. Ich finde das so eine wunderbare Sache, so ein Vorrecht, dass man in Deutschland Anrecht auf Urlaub hat. Und die allermeisten bekommen sogar noch ein Urlaubsgeld gratis dazu. Das Gehalt läuft weiter, man muss nicht zur Arbeit und das Geld kommt trotzdem. Sind zufälligerweise heute Morgen Urlauber unter uns hier im Gottesdienst, die vielleicht irgendwo hier in der Region Urlaub machen, irgendwo gesucht haben, wo gibt es einen Gottesdienst, wo könnte ich hin? Scheint niemand da zu sein. Das ist immer wieder passiert in den vergangenen Jahren. Jemand, der am Breitenauer See zum Beispiel Urlaub gemacht hat und dann einfach hier bei uns im Gottesdienst dazu gekommen ist. Aber vielleicht schauen uns Leute zu, die gerade im Urlaub sind und die gedacht haben, den heimatlichen Gottesdienst, den gönne ich mir. Vielleicht könnt ihr eine kurze Information schreiben, falls ihr irgendwo aus dem In- oder Ausland, wo auch immer, uns zuschaut heute Morgen bei diesem Gottesdienst. Ja, von Anbeginn der Welt an hat Gott uns freie Tage zugedacht, ihr Lieben. Urlaub, das ist etwas, was es schon von Anbeginn an der Welt gibt. Jeder siebte Tag soll ein Ruhe-, ein Besinnungstag sein. So hat Gott das in seiner wunderbaren Ordnung festgelegt. Und das ist noch nicht alles, nicht nur ein Ruhe- und ein Besinnungstag, sondern Gott hat diesen Tag gesegnet. Das heißt im 1. Mose, und er segnete ihn und er heiligte ihn, hat ihm eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Er ragt aus den anderen Tagen, aus den Alltagen, ragt er heraus, hat eine ganz besondere Bedeutung. Was für eine Fürsorge, die da von Anfang an deutlich wird für uns Menschen. Was für eine Fürsorge, was für eine Liebe. Gott wusste, dass wir solche Zeit brauchen, von Anfang an. Gab es noch keine Gewerkschaft, die für freie Tage gekämpft hat. Und ich weiß nicht, wie lange das es in Deutschland Urlaubsanspruch gibt und wie es in anderen Ländern aussieht. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Unterbrechungen vom Alltag. Die brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen diesen göttlichen Rhythmus, den Gott vorgegeben hat. Wir brauchen Ausruhen im Sinn von aus. Fertig, abschalten und ruhen. Das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen göttliche Ansprache, die auch dazugehört, die uns auf das Unvergängliche, auf das Göttliche lenkt. Gottesdienste rund um den ganzen Globus, um die ganze Welt herum, die haben diesen Anspruch, unser Herz, unser Innerstes auf diesen lebendigen Gott zu lenken, unsere Gedanken auf ihn auszurichten, innere Türen zu öffnen, damit wir Gott begegnen, damit Gott Raum bekommt in unserem Leben, in unseren Herzen. Und drei Elemente, die gibt es fast in jedem Gottesdienst. Da ist einmal die geistliche Gemeinschaft miteinander, mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind. Und ich hoffe, ihr habt das heute Morgen schon ein Stück weit praktiziert beim persönlichen Begegnen, dass ihr etwas Ermutigendes gesagt habt oder dass euch jemand anderes etwas zugesagt hat, dass ihr gemerkt habt, wir gehören zusammen, wir sind auf dem gleichen Weg. Geistliche Gemeinschaft, das stärkt. Hörbar Gott loben, das ist ein anderes Element, das zu allen Gottesdiensten rund um die ganze Welt gehört. Das haben wir auch schon gemacht, vielstimmig und doch einstimmig den einen Gott zu loben und seinen Sohn Jesus Christus, den wir auch besungen haben. Ich hoffe, ihr habt es mit innerer Beteiligung getan, soweit euch das Lied und die Melodien bekannt gewesen sind. Und dann noch das andere, das Hören auf Gottes Wort als ganz wichtiges und zentrales Element. Das hat große Bedeutung, weil es von Gott kommt, dieses Wort. Nicht von irgendjemand, sondern es kommt von Gott, dem Gott, der uns erschaffen hat, der sich das ausgedacht hat mit dieser Welt, mit den Arbeitstagen, mit dem freien Tag. Weil es kommt von dem Gott, der uns liebt, durch und durch, und der uns kennt. Und der es für nötig gehalten hat, dass er uns dieses Wort gegeben hat, als Maßstab, als Kraftquelle, als Orientierungspunkte immer wieder. In allen Lebens- und auch in allen Krisenphasen, die es in unserem Leben auch gibt. Ihr Lieben, wir sind fest verankert. Wenn wir uns an dieses Wort halten, dann sind wir fest verankert, werden nicht von allem Möglichen hin und her getrieben. Dieses Wort, das hat Bestand, auch wenn sich alles andere einmal auflösen wird. Wir hören auf dieses Wort Gottes, weil der innere Mensch, wie auch der äußere, weil er Nahrung braucht. Wir leben nicht allein von Brot und Wurst. Sagt uns auch die Bibel. In Bayern sagen sie, glaube auch, es gehört auch ein Bier dazu. Aber Spaß beiseite, wir hören auf dieses lebendige Wort Gottes, weil der innere Mensch genauso wie der äußere Nahrung braucht und weil es dieses Wort verlässlich ist, weil es uns Zuversicht gibt, Trost, Perspektive, Geborgenheit, Hoffnung, so viele Dinge, die wir brauchen, gerade in diesen Tagen, wo so vieles auch unsicher ist und wo wir nicht wissen, was sein wird in den nächsten Wochen und ja, wissen wir eigentlich sowieso nicht, was in der Zukunft sein wird. Aber das lässt uns, glaube ich, nicht ganz kalt, was wir da in der Zeitung lesen und auch in den Nachrichten hören. Wir wollen uns heute Morgen im Johannesevangelium einen Text anschauen, der beschreibt, wie Jesus in die entscheidende Phase seiner Sendung eintritt und was er da tut und was er da sagt. Bevor ich euch sage, wo der Text steht, noch ganz kurz eine Einordnung. Das Ringen um das Volk der Juden, um das Volk Israel, das war zu diesem Zeitpunkt durch die öffentlichen Predigten, die Jesus gehalten hat, war das abgeschlossen. Gab so eine Art Schnitt. Die äußeren öffentlichen Predigten, die waren abgeschlossen. Beim Einzug in Jerusalem, da gab es zwar Begeisterung, aber die war irgendwie nicht von Dauer. Das hat sehr schnell wieder gedreht. Der große Durchbruch, der ist ausgeblieben. Die führenden Juden haben den Tod von Jesus geplant. Und ab diesem Kapitel, nämlich dem Kapitel 13 im Johannesevangelium, da spricht Jesus hauptsächlich zu seinen engsten Jüngern. Und das dürft ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Im Johannesevangelium, das Kapitel 13. Es ist überschrieben mit der Fußwaschung. Und deshalb habe ich dieser Predigt auch so ein bisschen holprige Überschrift gegeben, vom Erkennen der Zeit, da werden wir uns jetzt gleich damit beschäftigen, vom Erkennen der Zeit und vom Schurz umbinden. Deshalb habe ich auch einen Schurz mitgebracht, heute Morgen zu diesem Gottesdienst, später noch mehr dazu. Ich lese einmal den ersten Vers von diesem Text im Johannesevangelium Kapitel 13. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Zunächst einmal nur dieser eine Vers. Jesus wusste um seinen großen Auftrag, der Welterlöser zu sein. Und jetzt vor dem Passafest, da beginnt die ganz entscheidende Phase. Es bleibt offen von unserem Text her, wie es zu diesem inneren Erkennen gekommen ist, wo Jesus sagt vor dem Passafest, aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Aber der Zeitpunkt, ihr Lieben, der ist mit göttlicher Präzision gewählt. Das alttestamentliche Passafest, das war so etwas wie ein Vorausbild, eine Art Schatten. Aber jetzt durch Jesus kommt die Erfüllung durch seinen Opfertod, wo Jesus zum Opferlamm wird, was ja im Passafest schon einmal vorausgegangen war. An Passa, da haben sich die Juden immer wieder an die Zeit in Ägypten erinnert. Das war das Ende der Unterdrückung und der Sklaverei. Für die Ägypter damals war das eine fürchterliche Katastrophe. Das vergessen wir oft, wenn wir vom Passafest sprechen. Das war eine fürchterliche Katastrophe. Alle Erstgeborenen, ihr Lieben, alle Erstgeborenen, alle männliche Erstgeburt in Ägypten, bei Mensch und bei Vieh, die mussten sterben, sind gestorben in dieser einen Nacht. An den Israeliten und nur an den Israeliten, die das Blut des Passahlamms an ihre Türpfosten gestrichen hat, da ging das Gericht vorbei. Es genügte also nicht, ein Israelit zu sein, sondern entscheidend war, dass das Blut des Passahlamms an die Türpfosten gestrichen war. Das Blut des Lammes, das war entscheidend. 430 lange Jahre war Israel in der Gefangenschaft in Ägypten. Könnte man sagen, 430 Jahre waren sie am falschen Ort. Und der Auszug aus Ägypten, das war schon eine gewaltige Sache. Ein ganzes Volk wird gerettet. Aber was jetzt kommen sollte, mit dem, was damals in Jerusalem passiert ist, das bedeutet Rettungsangebot für die ganze Welt. Nicht nur für ein Volk, sondern für die ganze Welt. Und vor dem Passafest erkennt Jesus, dass jetzt seine Stunde gekommen ist. Der entscheidende Teil seiner Sendung in diese Welt. Das eigentliche Passa, Erlösung, Errettung, die allen gilt, die ihm vertrauen. Und er weicht nicht aus in dieser Situation, er nimmt es an. Kann es sein, ihr Lieben, dass es so ein Erkennen auch in unserem Leben gibt? Dass wir irgendwie merken, jetzt ist meine Stunde, jetzt ist die Stunde, die ganz besonders mir gilt. Und dabei ist es nicht auf eine Stunde begrenzt, das kann auch eine Minute sein, das kann eine kurze Phase sein. Ja, ich glaube, dass es auch in unserem Leben solche Momente, solche Stunden gibt, wo Gott ganz besonders zu uns redet und wo wir wissen und erahnen, das ist meine Stunde, jetzt erkenne ich das. Vielleicht war die Berufswahl in deinem Leben so ein Moment, wo dir irgendwann mal klar war, das will ich machen, da bin ich begeistert dafür. Ich kann mich erinnern, unsere Ina, die hat schon, ich glaube, im Kindergarten gewusst, dass sie einmal Krankenschwester werden will. Und das hat sie dann auch gemacht. Jetzt ist sie hauptberuflich Mutter im Moment. Was daraus wird, weiß man noch nicht. Aber beim einen oder anderen war das vielleicht auch ähnlich. Ein Heiratsantrag, das ist auch so ein Moment, wo man irgendwann weiß, das ist die Person, das ist die Frau, mit der ich durchs Leben gehen will. Oder umgekehrt, der Mann, das ist der Mann, an dessen Seite ich das Leben miteinander gestalten will. Oder es kann auch etwas Ähnliches sein. Aber da wird uns irgendwie klar, das ist jetzt dran. Das will ich jetzt, das muss ich jetzt umsetzen. Es drängt mich irgendwie innerlich dazu. Und für den geistlichen Bereich, da gilt das genauso. Da gibt es auch diese persönliche Stunde, wo uns klar wird, was dran ist. Oder was jedenfalls dran wäre. Manches Mal wissen wir es ja und setzen es dann aus welchen Gründen auch immer nicht um. Vielleicht wäre es dran, alle Zweifel, alle Bedenken zur Seite zu legen und sich in die Arme von Jesus fallen zu lassen. In diesen Tagen, Anfang August vor 49 Jahren, ich habe nochmal nachgeschaut, da gab es diesen Moment in meinem Leben. Ich bin damals mit anderen in die Schweiz gefahren, in ein Freizeitheim, das Credo im wunderschönen Berner Oberland mit ganz anderen Motiven. Und dann hat mich das Wort Gottes erwischt. Und am letzten Abend oder am vorletzten Abend, da war es dann soweit. Ich wusste, jetzt ist mein Moment, jetzt ist meine Stunde. Und ich durfte mich in die Arme Gottes fallen lassen. Andere haben mir dabei geholfen, vielleicht nur einen kleinen Schubs gegeben. Es hat mein Leben total verändert und hat es zu dem gemacht, was dann daraus geworden ist, bis zu diesem Moment, dass ich heute hier stehe. Wenn ihr mich gekannt hättet als jungen Mann, wie verängstigt und wie unsicher ich gewesen bin. Und wenn mir einmal jemand gesagt hätte, was ich in Zukunft machen werde, hätte ich gesagt, nie und nimmer. Irgendjemand, aber nicht ich. Gott kann Menschen verändern. Also, es kann die Entscheidung sein, sich in die Hände von Jesus fallen zu lassen und zu sagen, ja, heute ist meine Stunde, heute ist der Moment und jetzt tue ich's, was ich all die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hinausgeschoben habe und immer wieder mich selbst auch vertröstet habe. Oder es kann die persönliche Entscheidung sein, den Glauben öffentlich zu machen, so wie wir es letzten Sonntag erlebt haben, dass die jungen Leute gesagt haben, jetzt ist meine Stunde und jetzt trete ich an die Öffentlichkeit und lass mich taufen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu tun, aber eine Möglichkeit, wenigstens hier in unserem freikirchlichen Umfeld, wäre, sich taufen zu lassen. Es kann auch ein Bekenntnis am Arbeitsplatz sein, dass ich mich als Christ bekenne und sage, das ist mein Motiv, deshalb tue ich das, was ich tue, deshalb tue ich das ein oder andere nicht, weil ich ethisch an das Wort Gottes gebunden bin. So eine Stunde kann sein, dass ich dem Reich Gottes in meinem Leben mehr Bedeutung gebe, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Dass ich entschiedenere Nachfolge lebe, die auch etwas kosten darf. Ich weiß nicht, ob Benny heute Morgen da ist, vermutlich nicht. Er war 2 Jahre auf dem OM-Schiff. Der eine Benny ist da, aber den habe ich jetzt nicht gemeint. war 2 Jahre auf dem OM-Schiff, hat 2 Jahre seines Lebens da hineingegeben. Und ich denke, das war und ist eine Bereicherung. Das wird sein ganzes Leben irgendwie begleiten. Ich gebe mir in dieser Stunde des Erkennens, ich weiß nicht, wie das bei ihm alles sich entwickelt hat, aber jedenfalls hat er Gottes Reich Bedeutung gegeben. Und das ist zum Ausdruck gekommen mit diesen 2 Jahren auf dem Schiff. Lukas und Dennis haben ein Studium begonnen. Ich weiß nicht, was da vorausgegangen ist, ob es da irgendwann auch diese Stunde gegeben hat, wo sie gesagt haben, so, jetzt ist es dran, jetzt gehe ich in eine andere Richtung, jetzt mache ich das. ich gebe dem Reich Gottes in meinem Leben mehr Bedeutung. Andere sind in verbindliche Mitarbeit eingetreten, haben gesagt, ich gebe dem Reich Gottes in meinem Leben mehr Bedeutung, als ich das seither getan habe. So ein persönliches Erkennen, das brauchen wir immer wieder und das wünsche ich uns, dir genauso wie mir. Und dass es dann auch zur Umsetzung kommt, dass wir die Prioritäten in unserem Leben anders setzen, dass nicht mehr bei denen, die in einem Beruf tätig sind, dass nicht mehr der Vorgesetzte oder die Bilanzen oder die Quartalszahlen oder was sonst auch immer die Antreiber sind, sondern dass der Geist Gottes die Richtung bestimmen darf. Und nicht nur die Richtung, sondern auch die Geschwindigkeit. Manches Mal werden wir ja, ohne dass wir es wollen, zu Getriebenen. Und dann braucht es immer wieder einmal neue Prioritäten, das innere Stillhalten und das Besinnen. Wem gehöre ich eigentlich? Wem gehöre ich? Und wem diene ich? Wem will ich dienen? Und wem diene ich gerade mit dem, was ich tue? Will ich das? Bin ich das? Möchte ich am Ende meines Lebens, wenn ich mal Bilanz mache oder vielleicht auch zwischendrin, sagen können, ja, das war gut. Es ist gut, dass ich das so gemacht habe, dass ich diese Stunde erkannt habe und die Priorität so gesetzt habe, wie ich sie gesetzt habe. Es ist hilfreich, sich immer wieder einmal zu fragen, was will ich mit meinem Leben eigentlich erreichen? Ich glaube nicht, dass das nur einmal notwendig ist und dann ziehen wir das durch. Das brauchen wir immer wieder vom Ziel her zu denken. So wie Samuel das am letzten Sonntag gesagt hat, erinnert ihr euch, da hat er dieses Bild gemalt mit den verschiedenen Lebensbereichen, dem Strichmännchen und dann der Fahne als Ziel. Und auf diesem Weg bin ich. Und was soll da die Priorität sein? Ein Einstieg in vertiefte Nachfolge, das kann auch Ausstieg bedeuten. Aus dem auszusteigen, was mir Freiheit raubt, was mich eher knechtet als befreit. Zu sagen, jetzt habe ich genug, jetzt steige ich aus. Auszusteigen vielleicht aus schlechtem Umgang, der mein geistliches Wachstum blockiert. Ausstieg aus ungesundem und einseitigem Medienkonsum. Das kann sehr schnell passieren. Kaum piepst irgendwo etwas, dann geht der Griff sofort dahin. Und alles andere blenden wir aus. Es muss nicht von Anfang an alles ungesund sein. Aber ich vertraue fest darauf, dass der Geist Gottes bei jedem Einzelnen von uns im richtigen Moment auch den Finger darauf zeigt, wo es vielleicht Veränderung braucht und wo wir etwas ändern können und dürfen. Manchmal ist es auch ein Nein an die Sorgendornen, die unser geistliches Leben überwuchern wollen. Auch das gibt's, dass wir uns ständig Sorgen machen und dass wir nicht entschieden genug die Schere in die Hand nehmen und sagen, ich vertraue auf Jesus, er wird für mich sorgen, dass wir die Dinge eher laufen lassen, vielleicht sogar noch begießen und dass sie dann alles überwuchern. Ja, wir leben in einer Zeit von großer Unsicherheit, wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe. Wir Christen gehören mittlerweile zu einer Minderheit. Jedes Jahr verlassen viel zu viele Menschen, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht konkret im Kopf, die Kirchen. Das heißt etwas, nicht jeder hat vorher schon eine Beziehung gehabt, aber das heißt etwas, wenn dieser Schritt dann auch noch gemacht wird. Christliche Werte haben nicht mehr viel Bedeutung in unserer Zeit. Manchmal werden sie sogar mit Füßen getreten. Aber, ihr Lieben, wir sind von Jesus geliebt. Im Vers 1 ist das was so ein bisschen wie eingeschoben. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr, im Kopf habt, vor dem Passafest, aber erkannte Jesus, dass eine Stunde gekommen war. Das war jetzt das, was ich hauptsächlich betont habe. Aber dann kommt dieser andere Teil. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wir sind geliebt. Gerade in dieser Situation, wo jeder andere Mensch sagt, jetzt habe ich mit mir selber zu tun, da betont Jesus das, die Liebe zu uns Menschen. Kennt ihr jemand, der von Herzen, der wirklich von Herzen liebt und gleichzeitig im Stich lässt? Ich kenne niemand. Es schließt sich aus, von Herzen lieben und gleichzeitig im Stich lassen. Ich weiß nicht, was für uns, für dich heute Morgen dran ist, ob du eher vorwärts gehen musst, grundsätzliche erste Schritte des Glaubens zu tun, des Vertrauens, oder ob es weitere, zu diesem ersten Schritt, weitere wichtige Schritte sind, die man tun muss. Vielleicht eine Ausbildung, eine theologische Ausbildung. Gestern hatten wir das Seminar, wo es darum ging, wie man eine Beerdigungsfeier halten kann, Hochzeiten, Kasualien, alles, was da drunter fällt, Kindersegnung, Abendmahl, all diese Dinge. Und der Referent hat betont, wie wichtig Ausbildung wäre, gerade auch in freikirchlichen Kreisen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns, von den Jüngeren, dran, da in diese Richtung zu gehen. Wenn du Freude hast am Lernen, vielleicht sagst, handwerklich bin ich nicht so sehr begabt, aber ich kann Dinge relativ schnell erkennen und ich kann sie auch an andere weitergeben, verständlich weitergeben, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, die Gott dir aufs Herz legen kann, so etwas zu tun oder ein Jahr oder vielleicht auch mehr für das Reich Gottes sich einzusetzen. Verbindliche Mitarbeit, in verbindlicher Mitarbeit dabei zu sein, nicht nur projektbezogen. Ich mache jetzt etwas, aber dann läuft das aus und dann bin ich wieder weg. Es könnte auch sein, Dinge in deinem Leben anzunehmen, die du als Beschränkung empfindest. Vielleicht denkst du, wenn das nicht wäre, dann würde ich. Bei Paulus war das auch so, der hat auch gebetet, Gott, nimm das weg. Gott hat es ihm gelassen. In der Schwachheit, da können wir Gottes Kraft erleben, dass wir das annehmen und sagen, ich höre jetzt auf zu kämpfen, ich nehme das an für mein Leben, auch wenn es in deiner Wahrnehmung eine Beschränkung sein könnte. Vielleicht geht es darum, mehr persönliche Stille zu haben und in dieser persönlichen Stille geistlich auch zu reifen, sich Gott auszusetzen. Oder für uns Senioren ein Nachreifeprozess. Das gibt's auch. Vielleicht wäre das dran, nachzureifen, milder zu werden, Vorbild zu sein in allen möglichen Bereichen. Also nicht nur die Jungen sind gefordert, sondern auch wir Senioren, 60 plus, 70 plus, was immer, wer immer heute in welchem Lebensalter ist, ob zu Hause, vom Wohnzimmer aus oder heute Morgen hier. Vielleicht, ihr Lieben, müssen wir auch rückwärts gehen, um wieder vorwärts zu kommen. Auch das kann es geben. Lähmendes abzulegen, mit dem zu brechen, was uns zum Zuschauer am Rande des Spielfelds gemacht hat, wo wir nicht mehr auf dem Spielfeld selber sind, sondern eher an der Seitenlinie. Und ihr kennt diese Typen, die von der Seitenlinie aus alles besser wissen und dann reinrufen. Die mag man. Das kann nicht nur beim Sportverein passieren. Das kann auch in der Gemeinde passieren. Lassen wir uns von Jesus ermutigen, der in der Stunde des Erkennens seine Berufung gelebt hat. Und machen wir es ihm nach. Tun wir das, was ihn ehrt, was der Gemeinde dient, was Gemeinde auferbaut und das Reich Gottes fördert. Zeit ist schon fortgeschritten, aber trotzdem, das ist ja Urlaub, ich denke, ihr habt Zeit. Jetzt wechseln wir am hellen Vormittag zu einem Abendessen. So schnell kann das gehen. Und ich lese einmal weiter in diesem Kapitel Johannes Evangelium 13 ab dem Vers 2. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und als er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Stellt euch vor, dieses Abendessen, das da stattgefunden hat, es war kein gewöhnliches Abendessen, ganz und gar nicht. Der Teufel hatte dem Judas ein faules Ei ins Herz gelegt. Und er wird diesen verräterischen Gedanken, der da in seinem Herzen ist, wird er nicht mehr los. Bevor sich Jesus in dieser Situation den Schurz umbindet, da wird in diesem Text eine tiefe geistliche Wahrheit betont. Aber Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Alles hat der Vater in seine Hände gegeben. Jesus ist der souveräne Herr, auch in dieser Situation, wo er sich den Schurz umbindet. Vor den Augen der Welt war das verborgen und auch die Jünger hatten das noch nicht wirklich kapiert. Und in dieser Situation bindet sich Jesus, der Herr über alles, diesen Schurz um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und ich habe euch gesagt, dass ich einen Schurz mitgebracht habe. Und manches Mal hilft uns ja auch so ein Bild, Dinge besser im Gedächtnis zu behalten. Deshalb mache ich jetzt das, was ich sonst eigentlich selten tue. Ich binde mir einen Schurz um. Und es geht auch nicht in diesem Text nicht um den Schurz. Es geht um eine tiefere Wahrheit, was Jesus hier tut. Aber vielleicht hilft es uns, in dieser Situation dieses Bild auch da mitzunehmen und vom Bild wieder zu dem Eigentlichen zu kommen. Jesus bindet sich den Schurz um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Eigentlich wäre das vor dem Abendessen dran gewesen. Und eigentlich hätte jemand anderes das auch tun müssen. Das war niedere Arbeit, haben Sklaven in aller Regel getan. Stellt euch einmal vor, der US-Präsident würde seinen Mitarbeitern im Weißen Haus die Füße waschen. Ohne Kamera, ohne Presse. Einfach aus innerem Antrieb. Er würde seine Position als Präsident dabei nicht aufgeben, aber er würde sagen, ich setze ein Zeichen. Oder ein anderer mächtiger Staatenlenker in dieser Zeit. Und wahrscheinlich fällt euch auch der ein oder andere ein, wo man sich das aus tiefstem Herzen wünschen könnte, dass solche Leute jetzt dazu fähig wären, sich die Schürze umzubinden, zu sagen, alles andere, was wir seither gemacht haben, das ist jetzt Vergangenheit und jetzt fangen wir an, einander zu dienen. Oder ein Bürgermeister würde seinen Gemeinderäten die Füße waschen. Ich würde mich, glaube ich, bei einer Situation nicht wohlfühlen. Irgendwo, das ist nicht dran. Eigentlich wäre das die Aufgabe von jemand anderes. Aber Jesus tut es, um eine Charaktereigenschaft von geistlichen Führungskräften deutlich zu machen. Charaktereigenschaft von geistlichen Führungskräften. Ich kann mich nicht erinnern, einmal eine Stellenausschreibung irgendwo gelesen zu haben, wo dienende Charaktereinstellung gefordert war. Und ich weiß auch nicht, wie das in der Stellenausschreibung, die wir im Moment auch laufen haben, wenn wir suchen ja jemand auch hier für eine Anstellung in der Gemeinde, ob das da vielleicht so drinsteht oder ob man das reinschreiben müsste oder ob man das von Leuten, die wir da suchen, automatisch erwarten darf, kann. Aber normalerweise ist das nicht, was wir anstreben. Diener von anderen zu sein. Aber das Reich Gottes ist keine gewinnorientierte Aktiengesellschaft, ihr Lieben. Da gehen die Uhren ein bisschen anders im Reich Gottes. Jesus demonstriert es hier. Dienende Grundeinstellung, das ist auch kein Zeichen von Schwäche. Überhaupt nicht. Dienen bedeutet nicht, jedermanns Depp zu sein. Überhaupt nicht. Christen dienen einander aus der inneren Stärke der Gotteskindschaft. So wie Jesus das auch gemacht hat. Deshalb habe ich diesen Vers 3 noch einmal gelesen. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Aus dieser Position heraus, der Herr dieser Welt zu sein, hat er trotzdem ein Diener sein zu können, ein Diener sein können. Und das hat seine Herrschaft überhaupt nicht angefochten. Aus dieser Stärke der Gotteskindschaft heraus, da können wir uns immer wieder einmal die Schürze umbinden, so wie Jesus das auch getan hat. Wenn wir in die Geschichte blicken, die Herrscher dieser Welt, die Schurzlosen, nenne ich sie mal, die sind vergangen. Ein Blick in die Geschichte, der zeigt, dass das Babylonische, das Persische, das Römische Reich, die sind untergegangen. Andere Hochkulturen in der neueren Zeit auch. Und manche sind am Untergehen. Lassen wir uns nicht verunsichern, ihr Lieben. Was bleibt, sind die Prinzipien der Bibel. Und den Leuten mit Schurz gehört die Zukunft. Den Leuten mit Schurz gehört die Zukunft. Ich möchte uns noch zum Schluss eine kleine Geschichte aus diesem Buch von Axel Kühner vorlesen. Die Geschichte heißt Der Herr und sein Knecht. Ein Gutsherr aus unserer Gegend hat sich von einem Häusler, und ich denke, das war sowas wie ein armer Bauer, in einer Nacht im Winter 1908 über das Eis vom See führen lassen. Sie haben gewusst, dass im Eis ein Riss war, aber nicht wo. Und der Häusler, also der arme Bauer, hat vorausgehen müssen, die ganzen 12 Kilometer. Dem Herrn ist Angst geworden und er hat dem Knecht einen Gaul versprochen, wenn sie hinüberkommen. Wie sie so in der Mitte gewesen sind, hat er wieder geredet und gesagt, wenn du durchfindest und ich brech nicht ein, kriegst du ein Kalb. Dann hat man das Licht vom anderen Dorf gesehen oder von einem Dorf gesehen und er hat gesagt, gib dir Mühe, damit du dir die Uhr verdienst. 50 Meter vom Ufer hat er dann noch von einem Sack Kartoffeln gesprochen. Und wie sie da waren, hat er ihm eine Mark gegeben und hat gesagt, lang hast du gebraucht. Als Gegensatz dazu lese ich uns noch das, was in Matthäus 20 steht über das Dienen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das wünsche ich uns, dass wir Menschen sein können, die sich unsichtbarerweise, nicht wie ich es jetzt gemacht habe, immer wieder einmal den Schurz umbinden und dass wir uns klar werden, dass das ein Stück weit unsere Aufgabe und auch ein Stück unserer DNA ist, dass wir Menschen sind, die sich den Schurz umbinden können, weil Gott uns dazu befähigt hat durch die Kindschaft, die er uns gegeben hat. Amen. Ich möchte noch beten, wem es möglich ist, der darf dazu gern aufstehen. Herr Jesus, vielen Dank für dein wunderbares Wort, wo du uns immer wieder darin begegnest, wo du uns ermutigst, wo du uns in deine Schule nimmst. Wir möchten nicht vergessen, dass wir diese Dinge, die ich heute Morgen gesagt habe, nicht aus eigener Kraft tun können. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen sie, wenn wir sie tun, aus deiner Kraft heraus machen. Du hast uns in diese wunderbare Gotteskindschaft gestellt, hast unsere Schuld vergeben. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns befähigt. Und mit dieser Ausrüstung können wir auch Schritte vorwärts gehen und können das tun, was dem Reich Gottes dient, was den Menschen in unserer Zeit dient, die auf der Suche sind nach dir und überall herumsuchen und doch das Entscheidende nicht finden, solange sie dich nicht persönlich kennengelernt haben. Hilf uns, dass wir auch als Gemeinde hier ja wirklich eine Ausstrahlung haben dürfen, dass wir einladend sind, dass Menschen hier das Evangelium, die wunderbare Nachricht erfahren können, dass bei dir Heil, dass bei dir Frieden ist, den wir so sehr für uns persönlich und auch für diese Welt gebrauchen. Danke, dass du mit uns kommst, weil du der treue Gott bist, auch in die neue Woche bei allen Herausforderungen, egal ob wir zur Arbeit müssen oder ob wir Urlaub haben und was auch immer ansteht. Danke für dein Reden zu uns und auch für deine Hilfe, das ein oder andere, das du uns vielleicht heute Morgen aufs Herz gelegt hast, dass wir es umsetzen können. Amen.